Da hängt es ganz maßgeblich davon ab, wie diese KI eben, ich sag mal, gefüttert ist, auf welches Wissen die zurückgreift.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, hast du heute schon ChatGPT genutzt?
Natürlich.
Was hast du gefragt?
Interessanterweise wollte ich verstehen, ob es bei Ultraschalluntersuchungen, du weißt ja, der Ultraschall ist ja oft anwenderspezifisch, ne? Dann drehst du ein bisschen den Ultraschall und ich wollte verstehen, ob es eine KI-gesteuerte, ja, Möglichkeit gibt, aus verschiedenen Ultraschallbildern die richtige Diagnose zu finden. Das heißt, du weißt ja, manchmal sieht man eine Synovitis, manchmal sieht man sie nicht, aber ich habe nicht wirklich gute Artikel gefunden. Und also nur speziell auf den Ultraschall gesetzt. Da habe
Ja,
ich nichts gefunden, muss ich dir
da
sagen.
kann ich dir tatsächlich was dazu sagen, weil ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung, da war auch eine Kollegin aus Japan dabei. Und
Okay.
die hat davon berichtet, dass sie in Japan so ein Projekt laufen haben,
Ach was.
dass AI, also künstliche Intelligenz, Ultraschallbilder interpretieren kann und sagen kann, ist da jetzt eine hämophiliespezifische Entzündung, ja oder nein. Der Hintergedanke war, dass die in Japan das Problem haben, genauso wie andere Länder auch, dass nicht jeder sich so sicher fühlt in dem Ultraschall. Und das soll eben die ärztlichen Kollegen unterstützen, diese Ultraschallbilder besser zu beurteilen oder sicherer zu beurteilen. Meine Idee wäre ja tatsächlich gewesen, das hatte ich Sie übrigens auch gefragt, ist, was ist denn, wenn die Patienten 200 Kilometer vom Zentrum entfernt sind? Sie haben so ein kleines Ultraschallgerät zu Hause, Sie bekommen gezeigt, wie Sie den Schallkopf auf ein Gelenk halten können und dann sagt Ihnen die KI, Sie haben eine Blutung oder nicht. Da könnte man natürlich extrem viel Geld sparen, weil momentan ist es so, im Zweifel lieber mal spritzen, aber wenn einem dann tatsächlich das Ultraschallbild zeigt, nee, da ist überhaupt nichts, könnte man zum Beispiel die Faktortherapie oder sowas reduzieren oder die Kosten reduzieren, ne? Aber da sagte sie dann, in Japan ist das nicht zulässig, solche Geräte dürfen den Patienten nicht ausgehändigt werden. Aber um nochmal auf die KI zurückzukommen, das gibt es tatsächlich, diese Projekte, sie sind aber noch nicht ganz
Ach, guck mal.
am
Also,
Ende.
das ist ja spannend. Das war jetzt wirklich so, dass ich das einfach mal eingegeben habe und nicht wirklich was Gutes gefunden habe, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen. Ich würde es mir wünschen, weil du weißt ja, je nachdem, wie man den Schallkopf auch hält, kommt man in eine andere Ebene rein und spannend. Also, ich bin gespannt, was uns die KI noch bieten
Ah, ich
wird.
glaube unheimlich viel und sie hat ja mittlerweile echt in den Alltag eingezogen, ne? Ist in den Alltag eingezogen, ne? Jeder nutzt das. Ich
Natürlich.
glaube, die Google-Anfrage ist jetzt nur noch an zweiter Stelle und selbst Google, wenn du da eine Frage stellst, nutzt Google erstmal seine eigene KI, um diese Frage zu beurteilen. Und die haben da wahrscheinlich ihren eigenen Algorithmus aus gesponserten Artikeln, ich weiß es nicht. Und dann ist es so, du hast auf ganz vielen Internetseiten einen Bot und der Bot ist auch nichts anderes mittlerweile als eine KI, der sich aus dem Wissen der Firma bedient und dann eben deine Anfragen beantwortet. Es gibt einen Artikel aus der Zeitschrift Hämophilia und die haben sich damit auseinandergesetzt, wo die KI überall Einzug gehalten hat auf dem Gebiet der Versorgung der Patienten mit Hämophilie.
Genau, und interessanterweise befasst sich dieser Artikel, wie man es anwenden kann, welche Potenziale und welche Herausforderungen die KI tatsächlich in dieser Hämophilieversorgung haben kann. Was die KI oder die Kernanwendung dieser KI sollte sein, sollte die Diagnose, die Prognose und wie das klinische Management tatsächlich durchgeführt werden soll bei der Hämophilie. Warum? Um ganz genau und effizient soll diese KI bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel den Ultraschall, dieser Ultraschall genaue Erkennung von Hämatrose und der Synovitis. Und es soll so ein Machine-Learning-Modell geben und soll tatsächlich differenzieren. Wie hoch ist das Blutungsrisiko bei welcher sportlichen Aktivität bei den Kindern? Was ja ganz interessant und was ganz wichtig wäre tatsächlich.
Genau, und da hängt es ganz maßgeblich davon ab, wie diese KI eben, ich sag mal, gefüttert ist, auf welches Wissen die zurückgreift. Und ich denke, gerade bei solchen bildgebenden Verfahren, da wird es sehr schnell große Fortschritte geben, weil letztendlich sind diese bildgebenden Verfahren, ob es jetzt Röntgen, MRT oder Ultraschall ist, sind einfach Punkte, schwarz oder weiß. Und das sind für so eine, ja, KI oder Machine Learning System einfach zu lesende Punkte, und die können dann eben auf viele Daten zurückgreifen und sagen, okay, das ist eine Blutung oder nicht. Was man immer wissen muss, die KI denkt immer in Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, sie schaut, ist es wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, und trifft dann ihre Aussage basierend darauf. Und das muss man einfach wissen, dass diese KI nicht wirklich in dem Sinne intelligent ist oder auch kein Gefühl hat, sondern sie kann einfach, es ist ein statistisches Modell, das auf Wahrscheinlichkeiten zurückgreift. Und genauso muss man das auch interpretieren. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Faktor Mensch, jetzt du als Ärztin oder Therapeutin, immer noch eine ganz große Rolle spielt, um das, was die KI dann einem sagt, auch in den richtigen Kontext zu setzen oder zu sagen, nee, das kann überhaupt nicht sein. Da muss ich nochmal hinterher fragen, ob das überhaupt so stimmen kann.
Ja, zum Beispiel, wenn tatsächlich eine KI die Ultraschallbilder wirklich so interpretieren sollte, dass aus der Sicht der KI eine Blutung oder aber auch eine Synovitis existiert und wir die Patienten behandeln, und am Ende des Tages spielt es eine ganz wesentliche Rolle, wie reagiert der Patient darauf, was für eine Rückmeldung gibt er uns auf die Therapie und wie läuft er, was passiert mit ihm und solche Dinge. Das kann uns die KI sicherlich nicht geben, aber sie kann uns eine Hilfestellung geben, dass wir den Patienten optimaler und adäquater behandeln können.
Ja, da sind wir momentan, glaube ich, noch weit von entfernt, und das ist ein Stück weit sicherlich auch gefährlich, sich rein auf die KI zu verlassen.
Genau.
Wobei ich ein ganz anderes Thema damit mal mit reinbringen möchte, und zwar ist es das Autofahren. Lange Zeit galt es ja auch so, dass die autonom fahrenden Autos zu gefährlich sind. Die produzieren mehr Unfälle, es ist für die Personen, die da drin sind, eine Katastrophe. Und wenn dann tatsächlich mal ein Unfall passiert ist mit, keine Ahnung, einer Verletzung eines Menschen oder vielleicht jemand ist zu Tode gekommen, dann war das natürlich ganz schlecht für dieses Modell. Nur so, wie ich das verstanden habe, aktuell ist es tatsächlich so, dass diese autonom fahrenden Autos sehr viel sicherer sind als die von Menschen gesteuerten Autos und die Unfallwahrscheinlichkeit deutlich reduziert wird, wenn wirklich jeder autonom fahren würde.
Spannend.
Und da sind wir in der Medizin noch nicht. Aber meine große Hoffnung ist ja, dass wir da so eine starke Unterstützung bekommen, dass wir es auch schaffen, diese Zahlen der, ich sag mal, Schäden an Patienten senken können.
Du hast das eben gerade so schön erzählt mit dem Auto. Als ich in Berlin vor kurzem war, habe ich auf einmal Autos fahren sehen. Ich betone das ganz bewusst, Autos fahren sehen, nicht Menschen. Und in dem Auto war niemand drin. Ja. Und ich habe einen so großen Schreck bekommen und habe wirklich gedacht, hier passiert irgendetwas. Aber spannender Einwurf jetzt gerade von dir.
Ja.
Was kann diese KI noch? Diese KI kann noch bestimmte genetische Varianten. Das heißt, wenn wir veränderte Faktor 8 Moleküle haben, Mutationen haben, und diese KI soll imstande sein, die Hemmkörperentwicklung nicht nur an der Struktur, an dem Schweregrad, sondern wie behandelt wird und damit einen prädiktiven Marker zu geben. Das ist alles nur zusätzlich, aber ich glaube, dass eine KI durchaus schneller imstande ist, all die Dinge zusammenzufassen für uns und uns einen zusätzlichen Baustein zu geben für eine Risikoentwicklung des Hemmkörpers.
Ja, ich denke auch, ne, gerade wenn es in so die Diagnostik reingeht, dann kannst du gerade so große Rechenmodelle durch die KI relativ schnell durchspielen lassen, und sie gibt dann wieder Wahrscheinlichkeiten aus, was dann wiederum den Forschenden, wie auch immer, eine Hilfe sein kann, um seine Modelle weiterzuentwickeln und weiter zu erforschen zum Wohle der Patienten. Mhm. Also letztendlich, die KI ist ein guter Mitarbeiter, der aber immer gut geführt werden muss.
Auf jeden Fall, Björn, das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Und je mehr wir auch in die KI hineinfüttern, mal gucken, ob das auch mit unserem Podcast gelingt. Ich meine, auch da befüttern wir sicherlich eine KI mit solchen Dingen.
Das ist richtig. Die KI hat ein paar Gefahren, die sollten wir vielleicht auch ansprechen. Eine KI ist, hatte ich ja gesagt, immer nur so gut wie das Wissen, auf das sie zurückgreift. Und dann ist ja die große Frage, ob die KI sich immer wieder selber Modelle bedient und sich dann im Prinzip immer selbst füttert und dadurch die Forschung, die Aussagen, was auch immer, immer mehr in eine Richtung gehen und auch mal wichtige, kleine Sachen, die jetzt nicht so populär präsent sind, hinten runterfallen und wir vielleicht uns immer nur in eine Richtung bewegen, aber den großen Überblick verlieren.
Spannend, was du gerade erwähnst. Ich habe einen ärztlichen Kollegen aus der Neurochirurgie und der wollte für seinen Facharzt lernen. Mhm. Und der arbeitet in einer bestimmten Klinik. Mhm. Und die KI weiß aus verschiedenen Fragen, die der ärztliche Kollege immer wieder gestellt hat, wo er arbeitet. Und da hat er ihm doch tatsächlich ein Buch empfohlen von seinem Chef. Mhm. Interessanterweise hat aber dieser Chef nie dieses Buch verfasst. Und dann hat er ihm wirklich einfach mal gesagt, täuschst du dich da einfach nicht, ChatGPT? Und er hat ihm gesagt, oh, es tut mir schrecklich leid, da habe ich mich wohl getäuscht. Mhm. Also auch das kann tatsächlich passieren, je mehr man ihm Dinge mitteilt oder auf welche Ideen tatsächlich ChatGPT tatsächlich kommt. Ne?
Also insofern müssen wir dann immer noch sehr vorsichtig sein. Wir können das sicherlich als Hilfsmittel nutzen und es ist auch sicherlich sehr gut für die Patienten, um sich mal schnell zu informieren. Ich habe viele Patienten, die sich erstmal bei ChatGPT oder wo auch immer informieren und dann besprechen wir das in der Sprechstunde. Ich habe damit überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, ich finde es sehr gut, dass sie sich damit auseinandersetzen. Mhm. Aber trotzdem müssen wir mit den Aussagen noch ein bisschen vorsichtig sein und die, ich sag mal, unter ärztlichen Gesichtspunkten noch bewerten und dann in die klinische Anwendung bringen, wenn es denn wirklich evidenzbasiert und validiert ist.
Auf jeden Fall. Und Björn, wir werden hier wie immer die das Zitat dieser Publikation in die Shownotes reinsetzen. Hämophilia 2025, ein sehr interessanter Artikel.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.